Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Heute vor 100 Jahren wurde in Berlin das Institut für Sexualwissenschaft gegründet von Magnus Hirschfeld, jenem homosexuellen, jüdischen und sozialdemokratischen Arzt, der von den Nazis nach Frankreich emigrierte und dort 1935 starb. Hirschfeld war ein Pionier. Ein solches Institut, an dem beraten, aufgeklärt und geforscht wurde, das gab es damals nirgendwo sonst. Und er war auch ein Vorkämpfer für die Rechte von Homosexuellen. Dass die Nationalsozialisten 1933 seine Einrichtung zerstörten, liegt, so mag man meinen, fast schon auf der Hand. Dennoch haben wir uns in der Redaktion gefragt, warum das eigentlich so ist, dass autoritäre Systeme immer wieder das Thema der sexuellen Abweichung für sich vereinnehmen. Die Soziologin und Genderforscherin Paula Willer ist am Telefon, Professorin an der LMU München. Hallo.
Hallo.
Frau Wieler, warum ist das so? Warum stürzen sich autoritäre Systeme, sei es in Osteuropa, sei es in Südamerika, sei es auf den Philippinen, immer auf die Rechte der Homosexuellen?
Weil Geschlecht und Sexualität in der Moderne als Aspekte des Natürlichen verhandelt werden, als Teile einer natürlich gegebenen Welt, einer Natur, die sozusagen außerhalb des Sozialen, außerhalb des Politischen, außerhalb des Historischen liegt. Und dann werden die sehr häufig als widernatürlich, als pervers, als krankhaft pathologisiert, gerade weil man denkt, von der Natur ist eine ganz bestimmte Form von Sexualität oder eine ganz bestimmte Form von Geschlecht vorgesehen. Und wenn die dem nicht entspricht, ja, wie gesagt, dann wird das als krankhaft, als widernatürlich, als pervers stigmatisiert.
Und das als Erscheinung der Moderne, sagen Sie, ja? Also war man da vorher vielleicht schon mal weiter?
Der Unterschied in der Moderne zu anderen Epochen ist, dass diese Vorstellung von einer richtigen, eigentlichen, natürlichen eben Sexualität ganz stark mit der Autorität und dem Wahrheitsanspruch der modernen Naturwissenschaft daherkommt. Das ist also dann nicht mehr, muss man historisch sagen, religiös oder kosmologisch oder sonst wie begründet, sondern beruht auf der Idee, dass die Naturwissenschaft dieses eben auf eine ganz objektive Art und Weise sagt.
Ist es nicht auch sozusagen eine Machtdemonstration eines Staates, eines Systems, weil es geht ja um das Privateste, was wir haben?
Ach na ja, also auch die Vorstellung, dass die Sexualität das Privateste von uns ist, ist sicherlich etwas, was wir alle klar im Alltag so kennen und sicher so erleben, weil es etwas sehr, ich würde sagen, Intimes ist. Also Sexualität ist etwas, was wir als sehr unmittelbar erleben, als eben was sehr Starkes, als was sehr Intimes. Ob das in dem starken Sinne so privat ist, da hätte ich meine verschiedenen Zweifel, nicht zuletzt auch empirischen Zweifel, denn Sexualität ist nicht erst seit heute überall präsent im Alltag, also in Schaufenstern, in der Werbung, in Literatur, in Serien, in Medien, in Gesprächen und so weiter. Ich würde das gar nicht für so stark privat halten. Die Vorstellung vielleicht, die Sie damit auch meinen, ist nämlich, dass Sexualität unsere innere Wahrheit ist, also auch viel darüber sagt, wer wir sind und wie wir sind. Das ist ja, muss man sagen, mit Michel Foucault auch klar gesprochen, eine wiederum sehr moderne Vorstellung, eine, die eben mit diesem Wissensregime, mit der naturwissenschaftlichen auch Vorstellung der Moderne zusammenhängt. Das muss man nicht teilen. Ich teile die Diagnose, aber man muss das nicht sozusagen immer weiter treiben. Also von daher, ob es das Privates ist.
Aber die Frage, ob
der Staat der Macht, das ist klar richtig. Also das ganz stark die Auseinandersetzung um Sexualität ganz, ganz stark damit zu tun haben, welche Machtverhältnisse in Gesellschaften herrschen, wie auch politische Macht verteilt und reguliert ist. Und es betrifft vor allem dann auch darin die Frage, wer darf mitbestimmen? Wer gilt als legitim und normal in Anführungszeichen und dazugehörig und hat das Recht mitzubestimmen? Und wer gilt demgegenüber als ausgeschlossen, als wegzusperren, als zu therapieren, als zu inhaftieren, als degeneriert in Anführungszeichen, als krank, als pervers, als kriminell und darf also nicht mitbestimmen über diese oder nicht mitgestalten diese Machtverhältnisse. Und eben genau in der Frage der Sexualität wird das immer wieder ganz stark verhandelt. Ja, insofern geht es auch darum.
vielleicht auch nochmal interessant, ein bisschen auf die Rhetorik zu schauen. Sie haben das ja auch gerade schon Vokabeln benutzt, wie pervers und so weiter. Ich musste dann auch nochmal denken an die Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer 2015, die die Homo-Ehe ja quasi so als Vorstufe zu Inzest und Polygamie bezeichnet hat. Da schwingt ja auch immer so, ja, dieses Widernatürliche, dieser Bruch mit irgendwelchen Regeln mit, ne?
Ja, richtig. Also das kennen wir auch zum Beispiel aus der großen Debatte im deutschsprachigen Raum Ende des 19. Jahrhunderts zur Einführung oder zur Ermöglichung der höheren Bildung und auch der akademischen Laufbahn für Frauen. Dasselbe argumentative, dasselbe rhetorische Muster, dass wenn man einen Schritt zulässt, zum Beispiel die Frauen zum Studium oder wie jetzt in jüngerem Fall die Ehe auch für gleichgeschlechtliche erwachsene Personen öffnet, dass dann sozusagen das Tor zur Hölle zu abschüssigen Bahnen, zu Sodom und Gomorra, zum Ende des Abendlandes, zu Ende der Moral, zu Ende der sozialen Ordnung geöffnet werden. Das ist ja wirklich die Moral Panic, wie man im Englischen sagt, also diese soziale Angst gewissermaßen, die da mitschwingt, die wirklich genau diese Figuren, diese Ängste aufruft, nämlich dass wenn man etwas ermöglicht, gleich sozusagen alles dem Bach runtergeht. Mhm. Und das hat genau mit der Frage zu tun oder mit der Kopplung zu tun, nämlich dass bestimmte soziale Ordnungsaspekte mit der Natur zusammenhängen.
Mhm. Und das wieder alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die es inzwischen ja gibt.
Ja, genau. Entgegen dem Gros, würde ich jedenfalls sagen, der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Und ich würde sagen, insbesondere wieder der Einsicht aus vielen, vielen verschiedenen Disziplinen, dass zumindest wir Menschen eine enorme, von Natur aus tatsächlich gegebene Varianz, Variabilität, eine Fähigkeit zum Lernen und eine Fähigkeit zur Selbstgestaltung und zur Plastizität haben. Dass wir also keine Natur haben, die uns nur ein bestimmtes Programm vorgibt. Das ist ja etwas, was uns Menschen auszeichnet. Also insofern ist es völlig unhaltbar zu sagen, eine bestimmte Form der Sexualität ist nur eine, ist die natürlich richtige und die anderen sind das nicht.
Und jetzt kommen wir zum Schluss des Gesprächs nochmal auf die Hirschfeld-Stiftung zurück, wo ja die AfD schon seit langer Zeit versucht, einen Sitz im Kuratorium zu bekommen. 5-mal allein ist eine Kandidatin gescheitert, die explizit homosexuellenfeindlich ist. Das tut also eine Partei, deren wichtige Politikerin Alice Weidel selbst lesbisch ist. Also wie passt denn das überhaupt zusammen?
Das Interessante ist ja, dass beispielsweise die AfD mit Alice Weidel oder es gibt auch weitere Beispiele durchaus, glaube ich, kann man erstmal ernst nehmen, gar nicht so viel im individuellen Fall gegen homosexuelle Menschen haben, gegen schwul oder lesbisch lebende Menschen. Aber der große Unterschied ist, dass eben diese Parteien die Idee zurückweisen, dass eben lesbisch, schwul zu leben und so weiter gleichwertig, gleich normal, gleichberechtigt ein Teil ja von Normalität ist. Die sagen, ihr könnt das alles gerne machen, privat oder für euch oder schön dezent, als sozusagen privates Detail. Aber was die AfD genau nicht tut, ist zu sagen, die Diskriminierung von Schwulen, von Lesben, von queeren Menschen, von Transgender ist eine Frage gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Das ist eine Frage, auf die wir Gesellschaften sozusagen einstellen müssen, wo wir rechtlich auch Menschen besser nicht nur schützen und tolerieren, sondern wirklich gleichstellen müssen, wo wir wegkommen müssen von dieser Besonderung und dem Besondersmachen und der Diskriminierung. Also die AfD wehrt sich ja mit allem, was sie hat, gegen eine Anerkennung als normal. Das ist eben genau das, was sie nicht tut.
Die Soziologin und Genderforscherin Paula Wieler über den Umgang autoritärer Systeme mit sexueller Abweichung. Und wir sprachen darüber, weil vor 100 Jahren das erste Institut für Sexualwissenschaft gegründet wurde vom homosexuellen Arzt Magnus Hirschfeld. Frau Wieler, vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen.